Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Bronzekunst und Schrumpfköpfe. Wem gehört Kulturgut aus Übersee? Das ist heute das Thema unserer Diskussion, zu der Sie Annette Riedel herzlich begrüßt. Und das sind unsere Diskutanten. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Hermann Partzinger. Die Ethnologin Dr. Anna-Maria Brandstetter. Der Kolonialhistoriker Dr. Joachim Zeller und unser Deutschlandfunk-Experte für Kunsthandel, mein Kollege Stefan Koldehoff. Herr Koldehoff, am Mittwoch hat das renommierte Auktionshaus Lempertz in seiner Brüsseler Filiale etwa 300 überwiegend aus Afrika und Ozeanien stammende Objekte versteigert, aus privaten Sammlungen. Neben Masken, Schilden und Schmuckstücken waren unter den Objekten auch mehrere Schädel und ein sogenannter Schrumpfkopf, wie man ihn von den indianischen Völkern im Amazonas-Tiefland kennt. Er wurde für 15.000 Euro versteigert. Ein ganz normales Kunstgeschäft aus Ihrer Sicht?
Nein, normal sicherlich nicht. Das zeigt sich auch daran, dass der Chef dieses Auktionshauses, Herr Hanstein, sich veranlasst gesehen hat, vorher noch ein Interview zu geben, als bekannt wurde, dass sein Haus das versteigert, und gesagt hat, er selbst habe da nichts von gewusst, erst als der Katalog gedruckt worden sei, und sich auch zu der Bemerkung hat hinreißen lassen, wer sowas kauft und sich in die Wohnung hängt, der müsse schon, Zitat, einen leichten Knall haben. Das ist sicherlich außergewöhnlich, und es zeigt auch, dass wir tatsächlich eine Bewusstseinsveränderung im Moment erleben. Nichtsdestoweniger, diese Auktion, die Sie da gerade angesprochen haben, rund 300 Lose, hat, was den Wert angeht, man gibt ja vorher immer Schätzpreise an, 230% ersteigert, 1,5 Millionen, also 230% dessen, was man ursprünglich geglaubt hatte. Und das Auktionshaus spricht von der erfolgreichsten Auktion ozeanischer und afrikanischer Kunst in Belgien. Das heißt, der Markt ist da.
Ja, es ist erst einmal ein vollkommen legaler Handel.
Ja, das ist jedenfalls in Belgien, wo die Auktion stattgefunden hat, nicht verboten. In Deutschland, soweit ich weiß, auch nicht. Es ist sicherlich das, worüber wir gleich sprechen, was Frau Brandstetter so schön ein sensibles Objekt nennt. Aber das bedeutet rechtlich überhaupt nichts. Wenn es angeboten wird, kann es auch verkauft werden.
Wir werden in der Tat darüber gleich noch mehr sprechen. Herr Zeller spielt aus der Sicht eines Kolonialhistorikers es eine Rolle, ob dieser Schrumpfkopf tatsächlich aus der Kolonialzeit stammt oder aus einer Zeit davor oder einer Zeit danach?
Selbstverständlich. Man kann solche Objekte nicht aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang herausgreifen, übrigens auch nicht aus dem Zusammenhang, wie diese Objekte erworben worden sind, sondern man muss den historischen, den kulturhistorischen Hintergrund dazu denken. Im Auktionsgeschäft tut man das nicht so gerne.
Müssen Sie auch nicht, ne? Sie sind dazu nicht verpflichtet, oder haben Sie die Verpflichtung zu gucken, wo kommt ein Objekt her und wo soll es hin?
Naja, ob Sie müssen oder nicht müssen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auch Auktionshäuser, die mit solchen Objekten handeln, sollten sich Gedanken darüber machen. Immerhin der Leiter des Auktionshauses Lempertz hat ja auch in seinem Interview gesagt, wenn er das gewusst hätte, und er habe es vorher nicht gewusst, dann hätte er das wohl nicht durchgehen lassen. Aber seine Experten haben ihm gesagt, es sei ein Kunstobjekt. Also ich denke, wir alle miteinander, ob wir jetzt im Kunsthandel tätig sind, als Historiker, als Ethnologen, als Archäologen, wir sollten doch gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Debatte um das Humboldt-Forum, um die ganze Restitutionsdebatte, sollten wir diesen Hintergrund, diesen Kontext mit hinzudenken.
Und darüber wollen wir in der Tat in dieser Stunde diskutieren. Herr Partzinger, Sie waren einer von drei Gründungsintendanten des Humboldt-Forums. Im wiederaufgebauten Stadtschloss in Berlin sollen ab dem Jahr 2019 dann dauerhaft Ausstellungen über außereuropäische Kulturen gezeigt werden. Ein solcher Schrumpfkopf, gehört der aus Ihrer Sicht nicht in private Hände?
Also zunächst mal muss man sagen, dass das Beispiel zeigt sehr deutlich, dass diese ganze Debatte, die wir derzeit führen, nicht nur eine Sache der Museen ist, natürlich ganz wichtig, das sind die größten Sammlungen, die ganzen Bestände, aber natürlich auch eine Frage des Kunstmarkts und auch dessen, was Privatleute wirklich sammeln, was sozusagen einen komischen Beigeschmack hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man so etwas in einem Museum ausstellt. Wir wollen Respekt, wir wollen Wissen über andere Kulturen vermitteln. Das ist ein ganz zentrales Anliegen, und da muss man mit sensiblen Objekten, und das sind nicht nur jetzt ist ja schon komisch, dass wir von einem sensiblen Objekt sprechen, obwohl es eigentlich um einen Menschen geht, um einen menschlichen Kopf. Das sind nicht nur solche Dinge, sondern natürlich auch heilige Objekte, wirkliche Objekte, also nicht Human Remains sozusagen. Und da muss man schon sehr genau hinsehen und auch wirklich mit den Herkunftskulturen in einen Kontakt treten, gemeinsam überlegen, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und das ist eine Aufgabe, die bei den Museen, was die Ausstellung betrifft, aber auch die Bearbeitung der Sammlung immer wichtiger wird.
Wird es ein solcher Schrumpfkopf keinen Platz haben im Humboldt-Forum?
Nein, das glaube ich, kann ich ganz klar sagen.
Und hat auch bisher keinen Platz in den ethnologischen Museen, in den Museen in Berlin, die ja zum Teil vom preußischen Kulturbesitz.
Nein, ich war kürzlich in Oxford im Pitt Rivers Museum. Da gibt es eine Vitrine mit Schrumpfköpfen. Und die Kollegen dort haben schon gesagt, ja, also das ist schwierig. Und sie überlegen auch, sie wollen das verändern und sind da auch mit Mitgliedern der Diaspora aus diesen Herkunftsgebieten im Gespräch, dass man das rausnimmt, dass man damit anders umgeht. Also es gibt schon noch Museen, wo sowas gezeigt wird. Aber überall ist man sich eigentlich im Klaren, so kann es nicht bleiben.
Frau Brennstätter, Sie befassen sich an der Universität Mainz als Ethnologin ganz intensiv mit solchen Fragen. Ein solches, nennen wir es, aus Knochen gearbeitetes Kunstwerk war ja auch jemandes Vorfahre. Also verbietet es sich aus Ihrer Sicht von selbst, egal ob ein privater Verkauf, egal ob ein Museum oder eine Universitätssammlung, die gibt es ja auch noch, mit solchen Objekten zu handeln, sie auszustellen?
Ja, also für mich als Ethnologin und nicht nur für mich als Ethnologin verbietet sich das. Ich glaube, Herr Patzinger hat das ja auch ganz deutlich gemacht und auch Herr Zeller. Das sind eben keine Objekte. Wir müssen tatsächlich auch sogar noch über unsere Sprache nachdenken. Also davon sensiblen Objekten zu sprechen, ist eigentlich auch schon sprachlich sehr irritierend und sehr eigenartig. Es sind Gebeine von Menschen, es sind die Ahnen von Menschen, die Nachfahren leben vielleicht heute noch. Und man muss sich immer darüber klar machen, wird man das eigentlich selbst mit den Gebeinen der eigenen Vorfahren wollen? Wird man das wollen, dass die irgendwo ausgestellt werden unter Bedingungen, die man noch nicht mal kontrollieren kann? Nein.
Also menschliche Überreste gehören nicht ausgestellt. Punkt.
So allgemein würde ich sagen, ja. Und man könnte dann, müsste eventuell überlegen, was man macht mit archäologischen Funden von vor, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, aber auch das müsste sicher auch mal neu überdacht werden, was wir da eigentlich machen.
Zählt zu dem, was Sie in der Tat, wir haben das Stichwort schon zwei, dreimal jetzt angesprochen, sensible Objekte nennen oder Subjekte, Werke nennen. Das können verschiedene Gruppen von Gegenständen sein. Erstmal die Dinge an sich, also so ein Schrumpfkopf, so ein Schädel, Objekte mit religiöser oder ritueller Bedeutung, Objekte, wo zweifelhaft ist, wie sie in den Besitz gelangt sind, des Museums, der Universitätssammlung, wie auch immer, oder Objekte, die in zweifelhaften Kontexten verwendet wurden. Das ist ein Stichwort, was gern benutzt wird, die Rassenforschung. Wissen wir denn inzwischen, in die Runde gefragt, wie man sachgemäß mit solch sensiblen Objekten umzugehen hat? Und das ist natürlich jetzt nicht die Frage an die privaten Sammler, die es hier unter uns sicher auch nicht gibt.
Das ist ja genau die Frage, die sich Vera Herholzer, meine Kollegin eben auch an der Uni Mainz, die Leiterin der Sammlungskoordination, und ich uns mit anderen gestellt haben. Darauf gibt es sicher keine einfache Antwort. Das Entscheidende ist, dass wir uns angefangen haben und schon länger darüber Gedanken zu machen, uns damit auseinanderzusetzen. Und nochmal zu den Gebeinen, die ja Menschen waren, zurückzukommen. Da, glaube ich, steht es ganz außer Frage, dass diese Gebeine eben einer ganz besonderen Aufmerksamkeit, einer besonderen Sorgfalt, eines Respekts bedürfen und dass sie eben nicht ausgestellt werden. Es gibt andere Objekte. Ich finde eigentlich sensible Subjekte ganz schön als Begriff, den Sie gerade entwickelt haben. Es gibt sensible Objekte. Da verbietet sich das auch, sie auszustellen, weil es Objekte sind, die in den Herkunftsgesellschaften nie öffentlich gezeigt wurden und auch nur ganz bestimmten Menschen, einer eingeschränkten Gruppe zugänglich waren. Auch da müssen wir über den Umgang nachdenken.
Herr Patzinger, wenn es jetzt um die Bestückung des Humboldt-Forums geht, da sind ja fast 20.000 mögliche Objekte, Subjekte, Ausstellungsstücke, die gezeigt werden können und zum Teil auch gezeigt werden. Wie viel Forschungsarbeit muss geleistet werden, im Grunde, wenn man das ernst nimmt, was Frau Brandstätter gesagt hat, an jedem einzelnen Stück, was ausgestellt werden soll. Und wie viel Transparenz muss es dann auch geben bei der Ausstellung? Das kommt daher, das geht dorthin, das hat die Funktion gehabt, so sind wir an diesen Besitz gekommen.
Also zunächst mal muss man sagen, dass die Kuratoren ethnologischer Museen eigentlich immer Provenienzforschung betreiben. Das gehört zur Standardaufgabe einfach dazu. Der Punkt ist aber, ein Kurator, ein Betreuer einer Sammlung kann diese Art der Provenienzforschung nur bis zu einer gewissen Tiefe betreiben. Wir merken natürlich durch Drittmittelprojekte, die wir jetzt mehrere am Laufen haben, dass man, wenn man wirklich die Wege der Objekte in die Sammlung genauer verifizieren will, dass man da zum Teil in die Herkunftsländer muss, man muss dort Archive durchsehen, man muss auch mit in die indigenen Gruppen sprechen. Wir haben ein Projekt in Tansania, wo sich eine sehr schöne Zusammenarbeit, auch mit Ruanda übrigens eine sehr schöne Zusammenarbeit entwickelt. Und das ist wesentlich zeitaufwendiger, um wirklich in die Tiefe eine Provenienzforschung zu betreiben. Viele Museen haben da jetzt neue Anstrengungen unternommen, nicht nur Berlin, auch Hamburg, Stuttgart und viele andere. Aber da ist noch vieles zu leisten für die Zukunft. Wichtig ist, dass wir in den Ausstellungen natürlich die Dinge von Anfang an thematisieren auch, dass wir die Geschichte der Objekte zeigen. Und die Geschichte der Objekte, dass die Provenienz ein Aspekt, da gehört vieles andere noch dazu. Und dass wir auch die Fragwürdigkeit dessen zeigen. Im Humboldt-Forum, die Kuratoren der Dahlemer Museen arbeiten seit 10 Jahren hat sich langsam entwickelt, eben die Präsentation der Sammlung, die neue Narrative, die man dort eben auch erzählen will. Und da spielt immer wieder der Kolonialismus, also die Einbettung der Sammlungsgeschichte, natürlich eine Rolle. Bei Kamerun natürlich, bei den deutschen Kolonien ganz besonders, selbst im Asiatischen Kunstmuseum mit dem Boxeraufstand. Auch das wird thematisiert. Das ist, glaube ich, man muss ganz offen damit umgehen, ganz transparent. Und ich finde es auch nicht weiter schlimm. Wir haben solche Fälle jetzt mit Tansania, wo wir Objekte, wo jetzt schon klar ist, die werden wir zurückgeben, weil sie im Zuge von kriegerischen Handlungen, Kolonialkrieg, Maji-Maji-Krieg in die Sammlung gekommen sind. Und dieses Themenmodul im Humboldt-Forum werden 2 Kuratoren aus Tansania jetzt sozusagen bearbeiten. Die haben dort die Federführung. Ja. Die kuratieren das im Humboldt-Forum. Da wird mit diesen Objekten diese Geschichte, die in Deutschland wenig bekannt ist, die mindestens so grausam ist wie der Genozid an den Herero und Nama, wird diese Geschichte erzählt und danach werden wir diese Objekte nach Tansania zurückgeben. Also da ist vieles im Fluss und ich finde, ein Objekt, was im Museum ist und dann aus guten Gründen zurückgegeben wird, kann dann das Museum auch verlassen. Und der Besucher soll diese Geschichte auch mitbekommen. Da ist eine Dynamik in den Sammlungen, in den Museen und der müssen wir uns auch stellen.
Befriedigt das den Kolonialhistoriker, wenn er das hört, Herr Zeller?
Jeden einzelnen Satz von Herrn Patzinger würde ich so unterschreiben. Ich würde allerdings ergänzen wollen, dass die ganze Provenienzforschung viel zu spät eingesetzt hat. Da sind zum Beispiel andere Länder viel länger schon an dieser Thematik dran. A und B, ich würde dahingehend widersprechen wollen, dass es nicht nur um Objekte geht, die im Gewaltkontext erworben, in Anführungszeichen, wurden, sondern auch der sonstige Kontext kann dazu führen, dass man zu dem Ergebnis kommt, sich darüber Gedanken zu machen, wo dürfen diese Sachen eigentlich lagern, wo dürfen sie ausgestellt werden. Also der gesamte koloniale Kontext ist für mich ein problematischer Kontext und darüber sollten wir nachdenken und das nicht reduzieren auf in Kriegen erworbene oder gestohlene, geraubte Objekte.
Wir werden darüber auch noch ein wenig reden später, auch über die Frage, warum diese kolonialen Zusammenhänge in Deutschland lange Zeit so vernachlässigt wurden. Es gibt die sogenannten Benin-Bronzen, auch sensible Objekte, weil sie kriegerisch erworben wurden. Diese Bronzen waren während der Kolonialzeit von den Briten Ende des 19. Jahrhunderts geraubt worden, dann an die Museen in der Welt, auch in Europa verkauft worden. Auch Sie haben einige, Herr Patzinger, in Ihrer Sammlung davon. Es handelt sich um 1000 Skulpturen und Tafeln, geschaffen ab dem 13. Jahrhundert. Und die waren mal in dem königlichen Palast des ehemaligen Königreichs Benin, das sich heute diese Gegend auf nigerianischem Staatsgebiet befindet. Ich musste ein bisschen ausholen, denn es gab jetzt eine Einigung bei dem langjährigen Streit um die Frage, wer nun rechtmäßiger Besitzer ist. Und da hat sich vor einer Woche eine Gruppe von mehreren Museen und Vertretern Nigerias auf einen Kompromiss verständigt. Der sieht so aus, dass einige dieser Objekte in einem künftigen Museum, einem neuen in der nigerianischen Stadt Benin City, ausgestellt werden und dass dieses neue Museum mitfinanziert wird von den Europäern. In die Runde gefragt und vielleicht machen Sie den Anfang, Herr Koldehoff, ein guter Kompromiss?
Naja, grundsätzlich auf jeden Fall schon mal dadurch gut, als diese Objekte in die Region ihrer Herkunft zurückkehren. Ich glaube, da darf man nie vergessen, es gab Anfang des Jahres eine Ausstellung zu dem Thema im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und da hat Sabine Schulze im Katalog geschrieben, diese Bronzen sind keine Kunstwerke im europäischen Verständnis. Sie haben eine identitätsstiftende Bedeutung in der Kultur ihres Heimatlandes, dem Königreich Benin in Nigeria. Also insofern ein richtiger Schritt. Was ich nicht verstanden habe und wenn ich gerade im Internet afrikanische Medien lese, dort auch immer wieder gefragt wird, warum geben die deutschen Museen ihre Benin-Bronzen nur in Anführungsstrichen als Leihgaben dorthin? Warum ist da nicht schon der Schritt möglich zu sagen, gehört uns nicht, ist unter Gewalteinfluss nach Europa gekommen, hat dann mehrfach den Besitzer gewechselt, wir geben zurück?
Nach heute geltendem Recht, dem novellierten Kulturgüterschutzgesetz von 2007, wäre ja auch der Ankauf dieser Bronzen, wenn sie heute zum Verkauf stünden, unrechtmäßig.
Ja, das ist so ein bisschen umstritten, weil im Kulturgutschutzgesetz von abhanden gekommen die Rede ist. Und abhanden gekommen ist ein sehr weicher Ausdruck. Das wird mal so und mal so ausgelegt. Aber im Grunde haben Sie schon recht, vor allen Dingen dann, wenn eine andere Nation Ansprüche auf diese Kulturgüter erhebt.
Herr Partzinger, Sie haben, wir haben es schon kurz angetippt, auch einige von diesen Bronzen aus dem Königreich Benin in Ihren Sammlungen. Werden Sie einige davon hergeben müssen, in Anführungsstriche? Wie sehr schmerzt es Sie auch? Denn das sind ja durchaus attraktive, publikumswirksame Ausstellungsstücke. Und wie finden Sie den Kompromiss?
Ja, zunächst mal muss man sagen, das ist jetzt nicht ein Kompromiss und damit ist das Thema Benin-Bronzen erledigt für die Museen. Zunächst mal muss man auch sagen, dass das, was auf dem antiken Markt in London um die Jahrhundertwende, so um 1900 herum, nach dieser Strafexpedition der Briten verkauft wurde, das ist nur ein Teil des Ganzen. Es ist auch im Vorfeld, in Benin-Bronzen schon in Westafrika, gab es einen schwunghaften Handel. Und wir wissen, ungefähr ein Drittel unseres Bestandes kommt aus diesem Bereich auch. Trotzdem haben unsere Vorgänger sich eben entsprechend auch eingedeckt, wie viele andere Museen. Der Punkt ist aber, man ist in dieser Dialoggruppe, und da sind ja alle Museen eingebunden, die Benin-Bronzen besitzen. Man möchte ja ganz gerne auch eine einheitliche Haltung haben, gemeinsam mit den Nigerianern zusammen und den Nachkommen des Königreichs von Benin. Und ich glaube, dass das wirklich nur ein erster Schritt ist. Wir werden, und der Kompromiss besteht ja darin, dass die Museen, die solche Objekte besitzen, eben im Wechsel immer wieder oder auch gemeinsam Ausstellungen dort bespielen.
Geteiltes
dass dort
Erbe
dauerhaft,
ist das Stichwort.
Ja, aber geteiltes Erbe oder Shared Heritage kann ja vieles bedeuten. Das kann ja auch Rückgaben mit einschließen. Und ich würde schon meinen, dass das noch nicht das letzte Wort ist. Das heißt nicht, dass man jetzt alles hier verpackt und sozusagen nach Nigeria schickt, aber es ist ein erster Schritt. Und ich sehe das auch wirklich nur als ersten Schritt des Aufeinanderzugehens, des gemeinsam sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die Geschichte aufarbeiten. Und wie gesagt, ich glaube, dass das nicht das letzte Wort ist.
Frau Brandstätter, sehen Sie das auch so?
Ja, ich hoffe, dass es nicht der letzte Schritt ist. Das sind ja Gespräche, die, glaube ich, seit 2010 oder 2011 laufen in der Benin-Dialoggruppe. Ich glaube, es war von außen betrachtet, ich bin da nicht Teil, ne? Innen drin von außen betrachtet auch ein langer Prozess, der immer wieder auch Rückschläge hatte und Hindernisse zu überwinden hatte. Und der Moment jetzt, diese komplexe Gemengelage ein bisschen aufzuteilen, zu sagen, also die Forderung, dass diese Objekte in Benin City, dem heutigen, ne, der Hauptstadt des heutigen Königreichs im Nigeria, zu sehen sind, ist ja eine ganz wichtige Forderung. Und davon zu trennen, die Frage, was passiert tatsächlich dann rechtlich, wer ist Eigentümer und wer ist Besitzer, wo werden viele dieser Objekte dauerhaft verwahrt oder bewahrt, davon das zu trennen, also zwei verschiedene Wege schon mal aufzumachen. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen eine Hoffnung, dass daraus auch noch ganz andere Wege sich entstehen und entwickeln können.
Ich möchte das ergänzen und zwar mit einem Zitat des postkolonialen Theoretikers Achille Mbembe. Er hat gesagt, wir sollten weniger und nicht in erster Linie über Restitution nachdenken, sondern über neue Konzepte des Teilens. In diesem Sinne ist diese jetzt von der Benin-Dialoggruppe gefundene Lösung, dort Bronzen hinzugeben nach Benin City, ein erster, guter, sinnvoller Schritt. Aber wie gesagt, was die Vorredner schon gesagt haben, es ist ein erster Schritt. Und dann müssen wir natürlich noch darüber diskutieren, wer eigentlich wem hier was ausleiht. Auch das haben wir gerade schon erwähnt.
Ihr Historikerkollege Jürgen Zimmerer, Herr Ziller, hat gesagt, darauf verwiesen, dass ethnologische Museen letztendlich in der Symbiose mit dem kolonialen Geschehen erst so richtig aufblühen konnten. Mhm. Es scheint, dass im Zuge der Debatten, zwei haben wir jetzt schon angetippt und es gibt derer noch mehrere, die ethnologischen Museen in gewisser Weise unter besonderer Beobachtung stehen. Ich weiß nicht, ob es der Grund ist, warum einige Völkerkundemuseen oder ethnologische Museen mittlerweile nicht mehr so heißen mögen. Sie heißen dann Weltkulturenmuseum oder Überseemuseum oder in Hamburg jetzt seit wenigen Tagen erst die Umbenennung Museum am Rote Baum, Kulturen und Künste der Welt. Ist dieser Namensänderungsprozess ein Ausdruck aus Ihrer Sicht für eine größere Sensibilisierung, die spät aber doch kommt, oder ist es letztendlich neuer Wein in alten Schläuchen und man versucht, sich mit einem neuen Etikett der Diskussion zu entziehen?
Also in jedem Fall auch das ein wichtiger Schritt, eine Weltmuseum und wie sie alle heißen. Was nicht sein darf, dass jetzt sich die Museen dieses Etikett anhängen, aber dann auch nicht ihre Ausstellungspolitik und Museumspolitik danach auch ausrichten. Also wir haben ja einige sehr positive Beispiele, das neue Weltmuseum in Wien, die haben ja sehr sinnvolle Ansätze jetzt gezeigt. Ach, das ist ein richtiger Schritt, denn das wissen wir ja alle miteinander, die ethnologischen und damals Völkerkundemuseen genannt, verdanken ihre Entstehung im Wesentlichen dem Kolonialismus und vor allen Dingen dem Hochimperialismus Ende des 19. Jahrhunderts. Und insofern klebt ihnen ein kolonialhistorischer Ballast an, dem müssen sie sich stellen und mit dem müssen sie sich auseinandersetzen.
Unter anderem auch das Afrika-Museum in Brüssel, das seit Jahren geschlossen ist, weil es vollkommen umgestaltet wird. Nicht nur, weil es einfach notwendige Reparaturarbeiten gab, sondern auch, weil man dort erkannt hat, man kann manche Dinge nicht mehr unkommentiert so stehen lassen, gerade die aus kolonialer Vergangenheit kommen, wie sie mal standen. Geht es also auch letztendlich in diesen ethnologischen Museen, auch wenn sie dann anders heißen, darum, wie man die Dinge darstellt, Herr Patzinger?
Ja, das ist ganz entscheidend. Also ich würde Herrn Zeller zustimmen. Mit der Umbenennung alleine darf es nicht bewenden sein, sondern man muss dann wirklich eben auch das anders leben. Und gerade das Museum Tervuren in Brüssel, was Sie genannt haben, ich habe das vor etlichen Jahren mal gesehen, das war schon schockierend, wie dort Afrika, Afrikaner dargestellt wurden, so quasi der Tierwelt entliehen. Und ich habe mir schon fast gedacht, ich weiß nicht, welches Konzept man dort verfolgt jetzt in der Neuaufstellung, in der Modernisierung. Aber irgendwo sollte man einen solchen Raum vielleicht sogar behalten.
Wollen Sie auch machen.
Es ist so unfassbar, wie Europäer wirklich Afrikaner gesehen haben. Daran muss man auch erinnern. Ja. Aber das ganz Wesentliche ist wirklich, dass man es neu lebt, dass man den Umgang mit den Sammlungen neu lebt. Und wir haben natürlich in Berlin durch das Humboldt-Forum, das natürlich, weil es so hochpolitisch ist, in diesem Gebäude, an diesem Ort, hat es natürlich als Katalysator gewirkt, diese Diskussion nochmal emotional, aber auch sonst befeuert. Aber andererseits schafft es uns natürlich auch Möglichkeiten, die nicht jedes ethnologische Museum hat. Es wird dort ein Residency-Programm geben. Das heißt, wir können die Zusammenarbeit...
Heißt was? Also, dass Sie auch ausbilden und trainieren?
Dass wir vor allem aber auch indigenen Vertreter, Wissenschaftler aus den Herkunftsländern einladen können. Man kann ja immer sagen, hier kommt, Shared Heritage, unsere Sammlungen stehen euch offen, aber die Menschen müssen ja kommen können. Die brauchen ein Visum, die brauchen das Ticket, die müssen sich hier ein, zwei Monate
dafür
aufhalten können und so weiter. Und die Forschung muss vor Ort weitergehen. Da haben wir natürlich dadurch jetzt andere Möglichkeiten, die viele Museen nicht haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass es vorbildlich sein kann. Das ist die Verpflichtung, in dem das Humboldt-Forum und auch die von uns daran beteiligten Museen stehen, da neue Wege zu gehen. Und nicht nur jetzt im Hinblick der Eröffnung und weil die ganze Welt, sage ich jetzt mal so, drauf schaut.
Und sie auch unter Druck setzt in gewisser Weise.
Ja, und weil es diesen Druck gibt, auch dadurch, dass so lange nichts passiert ist in dieser Richtung, jedenfalls nichts Sichtbares. Aber das muss dauerhaft sein, das muss nachhaltig sein. Nicht jetzt schöne Projekte machen und irgendwann veräppt diese Diskussion wieder. Das muss dauerhaft wirklich zum Selbstverständnis solcher Sammlungen dazugehören.
Und deswegen glaube ich, ganz wichtig, was Herr Patzinger vorhin gesagt hat, dass tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Afrika an dieser Neupräsentation beteiligt sind. Also wir haben wirklich 100 Jahre lang, haben wir interpretiert, eingeordnet, gesagt, es ist Kunst, es ist nicht Kunst, es ist Volkskunst, was auch immer. Wir haben das übergestülpt und das kann so nicht weitergehen. Deswegen kann auch so ein Vorschlag, gründen wir Europäer doch ein Musée du Quin Branly, wie es das in Paris gibt, ein großes, großes Museum mit ethnografischer Kunst, einfach mal in Afrika und zeigen denen dann, unterstelle das jetzt niemandem, aber so schwingt es manchmal mit, wie das auszustellen und wie das einzuordnen ist. Das kann 2018 nicht mehr der Weg sein.
Ja, und die Kollegen in Afrika selbst, wenn man mit denen spricht, die machen das ja gar nicht. Fast ignorieren die solche Überlegungen, die irgendwo im globalisierten Norden geäußert werden. Die entwickeln ihre eigenen Projekte, haben ihre eigenen Ausstellungsvorstellungen und haben so eine eigene Diskussion. Ich finde das eigentlich nochmal also auch ganz wichtig.
Herr Patzinger, ganz kurz. Ich würde dem sehr zustimmen, auch das, was Herr Koldau vorher gesagt hat. Mich hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen gestört mit dem, wir machen jetzt ein Museum in Benin für euch. Ja. Also so kulturimperialistisch fast, so kann es eigentlich auch nicht sein. Die Zusammenarbeit heißt dann, dass wir nicht denen erklären, wie ein Museum geht, sondern dass man gemeinsam etwas entwickelt. Wir haben ja, und das ist auch nicht nur ein afrikanisches Thema, wir haben enge Kooperationen mit Venezuela, mit Nordamerika, mit indigenen Gruppen. Und es ist hochspannend, wie die ein Museum oder wie die Kunst und Kulturgüter ihrer Vorfahren auszustellen, wie die das denken. Für die sind Objekte auch zum Teil Lebewesen, die sie ganz anders erzählen wollen. Wenn man sich Museen anschaut, in Vancouver zum Beispiel, fällt mir nur gerade ein, aber in Te Papa, in Wellington, in Neuseeland ganz ähnlich, wie man dort mit den indigenen Gruppen zusammenarbeitet. Die kuratieren, die haben Verantwortung für einige Bereiche. Die entscheiden, was ausgestellt wird oder nicht und auch warum und wie es ausgestellt wird. Das heißt, da gibt es so viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Wirkens. Und es darf keine europäische, sozusagen als neuer Exportschlager, wir exportieren Museen, sondern es muss eine echte Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein. Und es gibt so viele hochinteressante Intellektuelle in Afrika und in der ganzen Welt, mit denen zusammenarbeiten ist einfach ein Vergnügen. Da müssen wir wirklich nichts exportieren. Nur Unterstützung liefern, wo sehr gewünscht ist natürlich.
Sie hören den Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, Bronzekunst und Schrumpfköpfe. Wem gehört Kulturgut aus Übersee? Das ist heute unser Diskussionsthema. Es diskutieren der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Hermann Patzinger, den Sie eben hörten, die Ethnologin Dr. Anna-Maria Brandstätter, der Kolonialhistoriker Dr. Joachim Zeller und unser Deutschlandfunk-Experte für Kunsthandel Stefan Koldehoff. Herr Zeller, das, was wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben, klingt ja fast so, als ob alles in bester Ordnung ist. Wir arbeiten alle miteinander, wir respektieren das, wir sind begeistert von den Ansätzen, die aus Übersee kommen. Aber ganz so harmonisch läuft das Ganze ja nun doch nicht.
Viele sinnvolle Gedanken, die weit offenen Türen einrennen. Ich möchte aber nochmal aufs Humboldt-Forum zu sprechen kommen. Wir haben im Moment, wenn wir uns die Kulturmeile im Zentrum von Berlin anschauen, immer noch so ein bisschen die Arbeitsteilung. Die anderen im Humboldt-Forum und wir auf der Museumsinsel, wenngleich auch dort natürlich eine Nofretete gezeigt wird. Aber dort haben wir die Hochkultur und dort im Humboldt-Forum haben wir die ethnologischen Objekte, ethnologische Kunst, wie auch immer. Ich denke, diese Aufteilung wird in Zukunft irgendwann im Laufe dieser Debatten, die wir ja gerade angesprochen haben, der Vergangenheit angehören. Also ich denke mal, ich bin jetzt mal ganz kühn und hänge mich mal weit zum Fenster raus, in 20, 30 Jahren von einer Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu sprechen, wird es so nicht mehr geben. Das stelle ich einfach mal jetzt hier in den Raum.
Warum nicht? Weil der Name
besitzergreifend ist. Das ist Besitzergreifung, das sind die Konzepte von vor 100 Jahren. Sondern wir müssen nachdenken im Sinne der Shared Heritage, die wir gerade schon genannt haben, über ganz neue Konzepte von Museumsverbünden, in denen dann diese Objekte als geteiltes Welterbe sozusagen frei um den Planeten herumflottieren, so dass konservatorisch natürlich möglich ist. Aber keiner kann mir sagen, das ist jetzt meins, sondern wenn wir das ernst nehmen, es ist ein Weltkulturerbe, dann kann man nicht mehr vom preußischen Kulturbesitz sprechen, sondern dann sind es Objekte, die mal in Asien, mal in Afrika, mal in Europa oder in beiden Amerikas gezeigt werden. Und ich denke, das wird die Zukunft der Museen sein, jedenfalls die klassischen Konzepte vom Museum, wie wir sie jetzt hatten, die wird es vielleicht so in 20, 30 Jahren nicht mehr geben.
Jetzt fehlt das Stichwort Nofretete. Da könnte man natürlich ganz zugespitzt fragen, was macht die eigentlich noch hier? Frankreichs Präsident Macron hat kürzlich die Diskussion zum Thema Rückgabe, wozu wir jetzt einfach noch mal ein paar Sätze mehr sagen sollten, von Kunst- und Kulturgütern mit kolonialer Herkunft oder eben aus Übersee, aus den Sammlungen europäischer Museen neue Nahrung gegeben, indem er Folgendes gesagt hat, ich zitiere, das afrikanische Erbe, in dem Fall ist die Nofretete natürlich kein afrikanisches, nordafrikanisches Erbe. Ja, gut, Entschuldigung, nicht schwarzafrikanisch. Das afrikanische Erbe darf kein Gefangener in europäischen Museen sein. Hat er recht, Herr Patzinger?
Ich glaube, es kommt auf die Erwerbungsumstände an. Pfundteilungen, wie sie in den Ländern um die Jahrhundertwende in den Ländern eben des Nahen Ostens üblich waren. In diesem Kontext steht noch Fretete, und aus diesem Grund gab es ja nie eine offizielle Rückforderung der ägyptischen Regierung. Das waren immer die Spiele von Sai Hawass, der Chef der antiken Direktion war. Aber von der ägyptischen Regierung gibt es keinerlei offizielle Rückforderung. Insofern muss man schon genau gucken, welche Dinge sind wie in die Sammlungen gelangt. Und man sollte auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht immer jetzt, ich meine, wir können doch nicht in eine solche Provinzialisierung verfallen, dass alles nur noch an den Orten, wo es herkommt, gezeigt werden darf.
Dann würden Sie also das Konzept, was Herr Zeller gerade angeregt hat, als Vision durchaus teilen?
Also ich hab auch schon mehrfach gesagt, Sie glauben, dass es ein Widerspruch ist, gar nicht. Das mit dem Namen, da muss ich natürlich widersprechen. Wobei ich sagen würde, okay, wie eine Stiftung wie unsere, die ich großartig halte, weil sie tolle Sammlungen aus allen Sparten unter einem Dach hat, was ja besondere Chancen aus sind, wie die sich in 20 Jahren nennt, darüber kann man reden, da bin ich emotionslos. Aber es ist doch entscheidend, wie sie lebt, wie sie die Internationalität ihrer Sammlungen zugänglich macht, wie sie selber sich internationalisiert. Also wir versuchen jetzt auch immer mehr Kuratoren, auch in den Sammlungen aus dem Ausland, das betrifft jetzt nicht nur das Ethnologische Museum, auch da muss eine Internationalisierung stattfinden. Und natürlich, Sie haben auch recht in Ihrer Frage an Herrn Zeller, das klingt alles so ganz wunderbar. Natürlich sind es Vorsätze, aber wir wissen, wir müssen in diese Richtung der Realisierung der Vorsätze auch arbeiten. Sonst stellen wir tatsächlich unsere Institutionen langfristig in Frage. Und das wollen wir nicht. Das will ich jedenfalls nicht. Ich will, dass sie zukunftsfähig sind, und dazu müssen sie sich verändern.
Herr Weißinger, ich darf Ihnen noch mal kurz widersprechen. Nur ein Satz. Sie haben gesagt, es gibt keine offizielle Rückgabeforderung in Bezug auf die Nofretete der ägyptischen Regierung. Und dann haben Sie im zweiten Satz gesagt, das ist ja die Privatmeinung eines Museumsmanns dort. Selbst wenn es nur, in Anführungszeichen, nur aus der Zivilgesellschaft kommt, ist das ernst zu nehmen wie offizielle Rückgaben. Also ich denke, das ist mir jetzt zu einseitig, nur auf offizielle Rückgabeforderungen von Regierungen zu warten. Wir wissen doch im Beispiel Tansanias, dass dort keine offiziellen Rückgabeforderungen von der seitens der Regierung gestellt werden, weil die hohen Entwicklungshilfeleistungen, die sie aus Deutschland bekommen, nicht gefährden wollen. Und dort sind es eben nur einzelne Parlamentarier, die diese Forderungen stellen. Also ich denke, auch die Zivilgesellschaft und die Politiker in der zweiten Reihe und Museumsleute mit einbeziehen.
Das war aber nicht das Argument gegen die Rückgabe. Das Argument gegen, das war zur Erläuterung. Das Argument der Rückgabe war, weil es eine Fundteilung gewesen ist.
Ja. Herr Koldehoff und dann auch Frau Brandstätter, es ist ja schon das Problem, dass wenn man Rückgabeforderungen hat oder Rückgabewünsche aus der Zivilgesellschaft formuliert werden, dass man tatsächlich eine Reihe komplexer Fragen zu klären hat. An wen soll man zurückgeben? Das ist ja eine der wesentlichen Fragen im Fall der Objekte aus und Subjekte aus Benin. Ja, an die nigerianische Regierung, war der Staat Königreich Benin oder das Königreich als solches existiert nicht mehr, oder an Nachfahren des Königs, aus dessen Palast die Objekte kommen, oder an die Region, wo das Königreich Benin seinerzeit existiert hat. Also mit wem handelt man solche Rückgaben aus?
Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort, weder für einzelne Werkgruppen noch für einzelne Staaten. Das wird, und das ist, ich kenne mich nun im Bereich der NS-Raubkunst relativ gut aus, das ist der Grund dafür, warum das so alles so unendlich mühsam ist und so unendlich lange dauert. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie dann zu einem Ergebnis gekommen sind und so eine Restitution, so eine Rückgabe dann stattgefunden hat, dann wissen Sie auch, dass es die Mühe wert war. Also das kann man nicht pauschal beantworten. Und ich würde auch davor warnen, immer diese Wende dann Fragen zu stellen. Also wenn wir jetzt über den kolonialen Kontext reden, dann kommen doch irgendwann auch die Griechen und dann kommen irgendwann auch die Ägypter und wer noch alles. Ja, das mag so sein, aber das ist doch kein Grund, sich nicht jetzt Gedanken darüber zu machen, wie Herr Partzinger sagte, mit wem sprechen wir und wo finden wir welche konkrete individuelle Lösung.
Also ich würde es genauso sehen. Ich meine, was machen Ethnologinnen nochmal? Ethnologinnen forschen, und sie forschen in einem Raum. Sie suchen sich ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, setzen sich mit ihnen auseinander, begegnen ihnen. Und das ist ja eine Chance. Das ist ja gar kein Problem, dass ich nicht sofort weiß, wenn ich anfange, eine Forschung in Ruanda auf einem Hügel zu machen, dass ich weiß, mit wem ich spreche. Nein, es dauert eine Weile, bis ich die Gesprächspartnerinnen kennengelernt habe, mit denen ich eine Zeit meines Lebens dann da verbringe auf einem Hügel. Und das ist das. Ich würde es andersrum sehen. Wir gewinnen ja unglaublich viel dadurch, wenn wir uns dem öffnen und sagen, wer sind eigentlich mögliche Gesprächspartnerinnen? mit wem sprechen wir, was steckt da alles, was stecken da für Vorstellungen dahinter? Wir sind ja längst davon weg, solche Gruppen, seien es nun Community of Interest, Vertreterinnen von Herkunftsgemeinschaften, wieder zu homogenisieren. Das wissen wir ja längst. Das sind keine homogenen Gruppen, genauso wenig wie wir homogen sind. Die Museen sind nicht homogen. Die Kuratoren haben vielleicht andere Ansichten als die Länder, denen die Museen gehören oder die Städte, denen die Museen gehören. Wir sind ja in so einem ganz komplexen Feld. Und das ist eigentlich eine spannende Frage. Es ist eigentlich eine Herausforderung. Es ist eine Chance, aber keine Behinderung. Ich würde das eher als wirklich als was Positives betrachten, dass es so unklar ist.
Und sprechen wir doch in dem Zusammenhang vielleicht auch einen zweiten Punkt noch ganz offen an, in den ich mich als wahrscheinlich den einzigen in dieser Runde, der noch nie in einem afrikanischen Land war, gerne mit einbeziehe. Es gibt, glaube ich, das stelle ich in Gesprächen fest, viele Vorurteile auch, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt Dinge zurückgeben nach Afrika. Dann landet das in irgendwelchen Lehmhütten, in allen Ländern gibt es Korruption, es geht sofort auf den Markt. Ich habe lange Gespräche geführt mit Benedikt Savoy und mit Felwine Sarr, die beide für Macron im Moment viel in Afrika unterwegs sind. Ich habe Fotos gesehen und habe meine eigenen Vorurteile an vielen Stellen widerlegt gefunden. Es gibt hervorragende, technisch best ausgestattete Museen in vielen Afrika. Ja. Nicht überall, auch da darf man nicht verallgemeinern. Ja. Gibt aber auch wieder Länder, die sagen, bei uns ist im Moment Krieg, bei uns ist es unsicher, behaltet die Sachen lieber mal noch. Genau. Also man darf nicht verallgemeinern an keiner Stelle.
Und es gibt ja auch eine Facette, die wir durchaus auch ansprechen sollten. Der Name fiel eben schon, Achille Mbembe, kamerunischer Politikwissenschaftler und Historiker. Der argumentiert von der anderen Seite her interessanterweise gegen eine Rückgabe. Er sagt nämlich, man dürfe es Europa nicht zu einfach machen, indem es durch Rückgabe sein Gewissen erleichtert. Und er sagt, tun wir das, nehmen wir das Angebot der Rückgabe an und lehnen es nicht ab, würden wir die Objekte in den Museen Europas nicht mehr zum ewigen Beweis haben, dass Europa angerichtet hat, was es angerichtet hat und für das es die Verantwortung zu übernehmen hat. Zumindest auch eine Überlegung wert.
Also auch das ein Statement, was ich unterschreiben würde. Und das schließt ja an das Zitat an, was wir eben schon hier erwähnt haben. Es geht nicht in jedem Fall immer um Restitution, sondern neue Konzepte des Teilens. Und Mbembe spricht ja explizit von Objekten, die um die Welt kreisen und mal dort gezeigt werden. Also wir müssen nachdenken, wie wir das als World Heritage tatsächlich auch ernst nehmen.
Herr Patzinger.
Und Achille Mbembe, den ich gut kenne, wir haben auch viel gesprochen, das ist vor allem diese Aussage, ist eine intellektuelle Herausforderung auch.
Genau.
Natürlich ist er nicht gegen Rückgaben, aber es geht vor allem darum, dass man sich als Europäer, wie schon gesagt, nicht so leicht macht und vor allem, dass man diese gemeinsame Geschichte, die unvorstellbare Grausamkeit auch dieser gemeinsamen Geschichte, dass man das nicht nur nicht vergisst, dass man, aber dass es den Menschen überhaupt bewusst wird.
Ja, und sie
also
auch Verantwortung
in Deutschland ist eben durch die deutschen Verbrechen des 20. Jahrhunderts, Holocaust, zwei Weltkriege, die Erinnerung an diese Zeit vollkommen verschüttet. Und man sagt, naja, war doch gar nicht so schlimm, das war nur knapp über 30 Jahre, wir waren doch nur eine kleine Kolonialmacht. Ne? Aber dass man das so nicht betrachten kann, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dass wir diese gemeinsame Geschichte mit all ihren Tiefpunkten auch wirklich, ja, es ist auch Teil unserer Geschichte. Und ich glaube, Deutschland hat viel in der Aufarbeitung der NS-Schuld getan. Ich glaube, deshalb kommt es ja jetzt so hoch, diese ganze Diskussion, die Emotionalität dabei auch, dem man sich widmen muss und wo man Antworten erwartet.
Deutschen Kolonialgeschichte noch ein paar Sätze verlieren, aber nochmal zum Mbembe. Er sagt eben auch, wenn überhaupt Rückgabe, dann eben nicht unter dem Motto, hier habt ihr und wir damit unsere Ruhe, sondern da geht die Verantwortung damit einher, die Menschen in die Lage zu versetzen, die diese Kunstwerke dann zu vertrauensvollen Händen übernehmen, auch wirklich zu konservieren. Und es müsse ein Aufbau über das schon geplante in Benin City hinaus von Museen in den Herkunftsländern geben, für die Europäer dann auch eine finanzielle Mitverantwortung übernehmen. Und auch damit sei es noch nicht bewendet, sondern sie hätten dann schon auch noch ihren Anteil für eine bessere Bildung.
Und vielleicht noch ein Punkt bei dieser ganzen Diskussion, nicht als Verteidigung von Institutionen, wie ich sie vertrete, es ist nicht nur ein Thema von Museen. Man soll aufpassen, nicht so zu tun, die Kolonialschuld der Europäer insgesamt ist eine Frage der Rückgaben oder Nichtrückgaben des Museumsbauens oder nicht, sondern die Migrationsströme, all das, die Situation, in der Afrika und andere Teile der Welt heute noch immer sind eine Folge immer noch der Kolonialzeit und dem Kolonialismus des 20. frühen 21. Jahrhunderts. Heute sind andere Akteure unterwegs, der Kolonialismus spielt sich anders ab. Also das sind die eigentlichen Probleme auch. Damit will ich die anderen nicht verniedlichen. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht dort in den Museen geparkt wird, dieses Problem, was eigentlich wirklich die ganze Gesellschaft betrifft.
Wie sehen Sie das, Frau Brandstätter?
Ja, und ich möchte es aber trotzdem noch ein bisschen erweitern. Erst zum einen betrifft es ja nicht nur die ehemaligen Völkerkundemuseen, die ethnologischen Museen. Es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Museen, die archäologischen Museen, die naturkundlichen Museen.
Kirchliche Museen, Missionsgesellschaften.
Genau, auch universitäre Sammlungen. Also ne, ich bin ja Kuratorin einer ethnografischen Sammlung an der Universität Mainz. Und es gibt auch andere an Universitäten ethnografischen. Das betrifft diese Sammlungen ganz allgemein. Tatsächlich die Frage, wie könnten solche Wege aussehen? Ich finde es schon einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, die Frage weiter über Rückgaben nachzudenken und sich das in der Tat nicht so einfach zu machen. Mit diesen Rückgaben, und da gibt es ja immer ganz viele Erfahrungen, auch in sehr vielen anderen, in anderen Teilen der Welt. Australien hat ja eine ganz, ganz lange Tradition, wirklich seit den 1990er Jahren spätestens einer intensiven Kooperation mit den First Australians, also den Gemeinschaften der First Australians und der Torres Strait Islanders. Und da gibt es eine ganze Reihe von beispielhaften Kooperationen, die weit darüber hinausgehen, einfach nur Dinge, also Objekte zurückzugeben, auch Human Remains an die Nachfahren zurückzugeben. Und ich glaube, da können wir uns auch ganz ein Beispiel daran nehmen. Und dieses Entsorgen der Vergangenheit, die Gefahr sehe ich eigentlich noch nicht, wenn Objekte nach Nigeria, nach Benin, nach Kamerun oder auch nach Namibia zurückgegeben werden. Diese Vergangenheit wird so präsent bei uns sein, solange sie also auch in unserer eigenen Gesellschaft ein Thema ist.
Sie, Frau Brandstätter, und auch Sie, Herr Zeller, haben einen offenen Brief vor einem knappen Jahr an Bundeskanzlerin Merkel unterschrieben, der geschickt wurde von einem Zusammenschluss verschiedener Initiativen. Und darin wurde gefordert, dass die Bundesregierung ihrerseits sich ähnlich deutlich wie Macron, der französische Präsident, zum Umgang mit Objekten aus der kolonialen Vergangenheit positioniert. Was ist seitdem geschehen?
Seitdem ist nichts geschehen. Also gerade die Bundesregierung hier spielt ja ein bisschen auf Zeit und zieht sich hinter juristischen Konstruktionen zurück, sagt, was damals Recht war, kann heute nicht Unrecht sein. Und auch in der Handreichung des Deutschen Museumsbundes ist das ja, wenn man den genau liest, ist das ja so festgelegt, dass die Rechtsprechung, die internationale Rechtsprechung dem entgegenstünde. Und deswegen könnte man auch nicht restituieren, jedenfalls nicht nach geltendem Recht. Da kann man nur sagen, dass ja viele Kritiker fordern, das Recht antihegemonial auszulegen und darüber hinwegzusehen. Und aus moralisch-politischen Gründen dann hier auch aktiv zu werden, auch im Namen der Gerechtigkeit, dass diese Objekte der ganzen Menschheit gehören und nicht einer Institution oder einem Museum.
Aber wir haben eine Kulturstaatsministerin, Monika Grütters, die sagt, Zitat, wir werden mit größter Bereitschaft zur Rückgabe nachvollziehbare Rückgabeerwartungen klären. Das ist doch mal eine politisch eindeutige Ansage.
Wenn ich was dazu sagen darf, vielleicht. Nein, also ich glaube schon, es steht in den Koalitionsverhandlungen, in den Koalitionspapieren, im Koalitionsvertrag steht
es drin. Erstmals in einer Bundesregierung.
Die koloniale Erinnerung überhaupt und natürlich auch der Aspekt, der die Museumssammlungen betrifft. Ja. Und so schrecklich viel Zeit ist ja nun auch nicht vergangen, seit die Debatte nun wirklich alle Bereiche der Öffentlichkeit und der Politik eben auch erreicht hat. Und man wird sehen, was in den nächsten Jahren kommt. Ich habe ja immer gesagt, es bräuchte irgendwie sowas wie die Washingtoner Prinzipien für die NS-Raubkunst. Und wenn man sich auf den Rechtsstandpunkt stellt, ist das alles verjährt. Muss man gar nichts zurückgeben. Trotzdem heute eine öffentliche Sammlung, ein öffentliches Museum, was eindeutig NS-Raubkunst hat, könnte sich es nicht erlauben, das nicht zurückzugeben. Das heißt, es gibt nach den Washingtoner Prinzipien Übereinkünfte, einen generellen Konsens, die Handreichung der Bundesregierung, die ein Leitfaden für das Verhalten öffentlicher Einrichtungen ist, wie man mit sowas umgeht. Und ich glaube, wir müssen sowas auch erarbeiten. Das ist der Politik in der Pflicht, aber auch wir. Wir dürfen nicht immer nur auf die Politik warten. Wir müssen auch selber was erarbeiten. Und ich weiß ja, dass diese Gruppe, die den Leitfaden des Deutschen Museumsbundes erarbeitet hat, dass die arbeiten ja auch weiter. Ja. Wir müssen mal definieren, was ist Unrecht? In welchen Fällen müsste man mal zu Rückgaben kommen? Und ich würde mir wünschen, dass man wirklich so Handlungsempfehlungen für die Museen macht. Deshalb muss man trotzdem die Provenienzforschung unternehmen und die konkreten Gänge der Objekte in die Museen rekonstruieren. Aber es braucht eine Orientierung und die müssen Politik und Fachwissenschaft gemeinsam entwickeln.
Der Deutsche Museumsbund arbeitet ja an einer Art Leitfaden oder Handreichung für den Umgang mit kolonialer Kunst. Da ein erster Entwurf wurde im Mai vorgelegt, er wird jetzt weiter verarbeitet. Also es passiert auf der Seite der Museumslandschaft, sagen wir es mal so, eine ganze Menge. Auch international. Es gibt den Rat der Museen auf internationaler Ebene. Da gibt es Checklisten und Leitfäden und hast du nicht gehört. Aber müsste sich Ihrer Meinung nach, Herr Koldehoff, und dann auch gerne nochmal Frau Brandstätter, die Politik in Deutschland mehr einmischen in das tatsächliche Geschehen und nicht nur ein paar nette Worte im Koalitionsvertrag?
Also die Frage ist da ja in Deutschland immer anders als in Frankreich, im zentralistischen Frankreich. Ja. Wer ist die Politik der Staat überhaupt? Wir haben eine Kulturstaatsministerin, eine zweite wird gerade im Auswärtigen Amt aufgebaut und wir haben 16 Bundesländer plus die kommunalen Spitzenverbände, die auch Träger von Museen sind. Also das ist schon schwierig da zu adressieren. Ich glaube, dass diese Richtlinie, über die ja in der nächsten Woche weiter diskutiert wird, auch aus nicht-europäischer Sicht des Deutschen Museumsbundes schon mal ein erster Schritt ist in die Richtung, die Herr Partzinger auch gerade gefordert hat. Es wird aber auch da so sein, dass man letztlich wieder nur Empfehlungen und sogenannte Soft Law verabschieden kann, das im Zweifel gegen die bestehenden Gesetze steht, die dann gewinnen werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, der, weil Sie mich ja auch ganz zu Anfang dieser Diskussion nach dem Kunsthandel gefragt haben, wir reden auch hier nur über die Museen in öffentlicher Trägerschaft. Wir reden nicht über private Museen, über private Sammlungen, über den Kunsthandel. Da gibt es einfach keine Handhabe. Das ist bei der NS-Raubkunst übrigens nicht anders. Die Werke werden auch nach wie vor gehandelt.
Also bräuchte es da Gesetze und dann ist eben doch der Gesetzgeber gefragt.
Ich bin immer skeptisch. Also ich würde eigentlich auch eher in Richtung von Herrn Dr. Zeller gehen und sagen, das Bewusstsein und damit die freiwilligen Änderungen, das ist das Wichtige.
Aber das eine schließt doch das andere nicht aus. Also Empfehlungen sind ja ein ganz wichtiger Punkt. Und ich komme nochmal auf Australien zurück. Ich finde das eben so spannend. Gut, das betrifft jetzt ein Land und keine internationale Kooperation. Aber da gibt es kein Gesetz. Es gibt eine ganze Reihe von Empfehlungen. Es gibt Handreichungen. Es gibt auch Unterstützung für die einzelnen Museen in ihrer Kooperation mit den First Australians. Und es funktioniert. Ich sage es jetzt mal so ganz salopp. Es funktioniert, ohne dass es einen genaue rechtliche Festlegung gibt, eine genaue Gesetzgebung gibt. Das zu probieren und das tatsächlich anzugehen und dann eben mit den entsprechenden Einrichtungen, sei es nun den Ländern oder den Kommunen, die die Institutionen verantworten, dann diese Gespräche einzugehen. Oder ich müsste das beispielsweise mit einer Universitätssammlung, müsste das dann mit dem Präsidenten, der JGU anfangen zu besprechen. Oder ich mache das ja auch. Das ist doch eine Möglichkeit. Ich finde dieses Entweder-Oder, entweder haben wir das Recht und wenn wir das nicht haben, dann halten wir still oder wir haben nur die Empfehlung und dann gibt es es rechtlich so unverbindlich.
Aber das heißt doch, dass Sie individuelle Lösungen tatsächlich auch finden müssen. Wir hatten dreimal in diesem Jahrhundert staatlich organisierten Raub, in der Kolonialzeit, im Nationalsozialismus und in der DDR, ohne dass das alles irgendwie miteinander vergleichbar wäre inhaltlich. Und für zwei sind einfach alle Fristen abgelaufen. Das heißt, rechtlich wird da gar nicht mehr viel zu machen sein.
Und deswegen, wenn ich das noch einflechten darf, ist es eine Frage des historischen Bewusstseins. Und wir müssen die Kolonialgeschichte aufarbeiten, was wir bisher nur in Ansätzen gemacht haben, mal abgesehen von Historikerinnen und Historikern, die da seit Jahrzehnten zu arbeiten.
Ich möchte noch einen Moment bei der Gedenkkultur bleiben. Wir haben eben schon gesagt, dass es erstmals in einem deutschen Regierungsprogramm festgehalten worden ist, dass die Erinnerung an die Verbrechen eben auch der Kolonialzeit, nicht nur der Nazizeit, nicht nur die SED-Verbrechen, Teil der deutschen Gedenkkultur werden sollen. Wie darf, muss, kann man sich das vorstellen? Brauchen wir ein Kolonialdenkmal in der Mitte Berlins?
Och, darf ich einen sagen? Es gibt ja den Wettbewerb Kunst am Bau, ne? Bei allen öffentlichen Bauten.
Genau.
Und ich war in einer Jury, es sind verschiedene Stellen im Humboldt-Forum und an einer Stelle im Treppenhaus hat den ersten Preis ein südkoreanischer Künstler gewonnen. Das ist ein schwarzer Fahnenmast, der durch 3 Stockwerke geht. Und oben ist eine schwarze Fahne, die so in der Decke verschwindet. Und der zweite Teil dieses Kunstwerks soll an so einem Platz im afrikanischen Viertel im Wedding stehen, wo praktisch der Fahnenmast aus dem Boden kommt und die andere Hälfte. Also ein zweigeteilter, an zwei Orten befindlicher schwarzer Fahnenmast mit einer auf Halbmast gesetzten schwarzen Fahne. Das ist ein unglaublich starkes Zeichen.
Und kommt dann aber nicht im afrikanischen Viertel ausgerechnet in der Lüteritzstraße heraus.
Ja, da muss man sowieso mal über andere Namen nachdenken. Ja. Aber wenn es genau dort genau dort, also nicht an dem Platz, aber jedenfalls im afrikanischen Viertel, soll es natürlich nicht ohne Grund enden, die ganze Geschichte.
Was?
Das hätte etwas, schon das Potenzial, zu einer Art Denkmal zu werden.
Sind das der Historiker auch so?
Das sind Ansätze, auch das ist richtig, aber Fakt ist, dass es in der gesamten Bundesrepublik keine einzige Gedenkstätte, und zwar nicht nur von Denkmal abgesehen, sondern Gedenkstätte zum deutschen Kolonialismus gibt, zum europäischen Kolonialprojekt. Ich denke, da müssen wir ran und da gehört zum Beispiel hier nach Berlin, aber nicht nur nach Berlin, auch nach Hamburg oder München, denn die waren ja auch alle involviert. Darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen in den Schulen, an den Universitäten darüber nachdenken, wie wir die Kolonialgeschichte auch in der breiten Öffentlichkeit, das ist ja das Entscheidende, in der breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein der Menschen heben.
Und müssen wir da auch wieder an die Namen gehen? Wir haben gerade Lüderitz das Stichwort schon genannt, der Großkaufmann Adolf Lüderitz, einer der ersten deutschen Landbesitzer in dem, was damals Deutsch-Südwestafrika hieß, hat dann dem Volk der Nama, muss man schon sagen, Land abgeluchst mit unlauteren Bedingungen. Es gibt ein Aktionsbündnis No Humboldt 21, ein Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen der Zivilgesellschaft. Die haben, und in Sachen Lüderitz, glaube ich, auch sogar schon erfolgreich, sich angestrengt zu sagen, bestimmte Namen gehören nicht mehr in unsere deutschen Städte. Ist das etwas, was Sie, die Diskutierenden hier, als Teil der kolonialen Aufarbeitung der deutschen kolonialen Aufarbeitung begreifen könnten?
Straßenumbenennungen sind ganz wichtig. Mhm. Interessant ist aber auch, welchen Widerstand es gerade auf kommunaler Ebene dagegen gibt, wenn dann Politiker, die in den Kommunalparlamenten sitzen, das zu beschließen haben und dann oft zurückschrecken vor Umbenennungen, weil sie wiedergewählt werden wollen. Also da gibt es ja viele Beispiele zwischen Köln, Hamburg, Berlin und München. Und wie lange das dauert, bis dann tatsächlich eine Straße umbenannt wird. Ich erinnere an die Waterbergstraße in München, die heute Herrero-Straße heißt.
Ganz kurz am Schluss von jedem von Ihnen in dieser Runde. Gut, dass es jetzt beginnt und es geht in die richtige Richtung. Mögen Sie anfangen, Herr Ziller?
Wenn man die Diskussion sich vor Augen hält, die wir jetzt geführt haben, scheint das alles schon so klar zu sein. Aber in der Breite der Bevölkerung wird ja und auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird ja viel kontroverser auch diskutiert. Wir haben einige Kontroverse nur ansprechen können. Ich wünsche mir jedenfalls, wir müssen ganz neue Formen von Museumskonzepten entwickeln und das ernst nehmen, was wir die Shared History nennen.
Herr Patzinger.
Ja, die Museen können ihre Zukunft nur bewältigen, wenn sie sich dieser Aufgabe annehmen, sich diesen Diskussionen stellen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich selber in Frage zu stellen, sich selber weiterzuentwickeln. Und da sehe ich ein großes Potenzial. Und ein großes Potenzial sehe ich auch darin, dass Museen sehr öffentliche Institutionen sind. Und das, was in den Schulen und so weiter im Bewusstmachen dieser Kolonialgeschichte in der ganzen Breite der Gesellschaft kaum erreicht wird, da können die Museen eine ganze Menge dazu beitragen. Und da werden sie diesen Beitrag eben auch leisten müssen in der Zukunft.
Herr Kolderhoff.
Ich nehme natürlich nicht die langen Diskussionen, die es in den Institutionen und in den Universitäten wahrscheinlich schon gibt, wahr, sondern nur das, was öffentlich wird. Und da habe ich im Moment den Eindruck, die Diskussion um die Kolonialzeit gewinnt deutlich schneller an sehr, sehr positiver Fahrt, als es beispielsweise bei der NS-Raubkunst der Fall war. Das löst keine Probleme, das macht mir aber Hoffnung.
Frau Brandstätter.
Als Ethnologin finde ich das tatsächlich wichtig, dass jetzt öffentlich auch darüber diskutiert wird. Und ich glaube auch, dass die Ethnologie, wie wir sie an den Universitäten betreiben, auch dazu beitragen kann, diese Fragen der kolonialen, immer noch kolonialen Aufteilung in den Köpfen in wir und andere anzugehen. Und würde das sehr begrüßen, wenn diese Debatte weiter auch öffentlich geführt wird und wir am Ende in einer Form von post- und dekolonialer Welt ankommen? Fragezeichen.
Sehr gut.
Ein Schlusswort bei diesem Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur von Frau Brandstätter unter der Überschrift Bronzekunst und Schrumpfköpfe. Wem gehört Kulturgut aus Übersee? Diskutierten der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Professor Hermann Patzinger, die Ethnologin Dr. Anna-Maria Brandstätter, der Kolonialhistoriker Dr. Joachim Ziller und unser Deutschlandfunk-Experte für Kunst, Stefan Kolderhoff. Mein Name ist Annette Riedel. Wir bedanken uns für Interesse an dieser Sendung, die man im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und mit unserer DLF-Audiothek-App noch einmal hören oder gern zum Anhören weiterempfehlen kann.